TFA Total, der Böhringer Ingelheim Podcast für tiermedizinische Fachangestellte.
Ein müffelnder Geruch aus dem Maul unserer Fellschnauze. Die plötzliche Vorliebe für Nassfutter statt des heißgeliebten Trockenfutters. Oder der mangelnde Enthusiasmus für das Knuspern des Lieblingsknochen lassen den besorgten Tierhalter die Tierhalterin oftmals aufhorchen. Dass dieses nicht immer etwas mit einem tierischen Gourmet-Gaumen oder Desinteresse bzw. Langeweile zu tun hat, zeigt das Thema Zahngesundheit. Viele gesundheitliche Aspekte werden nicht mit der Zahngesundheit in Verbindung gebracht. Und doch genau hier trifft man häufig den Nerv. Warum? In diesem Podcast-Interview möchte ich diesem Thema Bedeutung beimessen und einigen wichtigen Mythen, Daten und Fakten auf den Zahn fühlen. Dazu freue ich mich sehr, Herrn Dr. Carsten Hesse begrüßen und vorstellen zu dürfen. Herr Dr. Hesse hat in Hannover und Gießen studiert und promoviert. Er führt mit seiner Frau und Kollegin eine angesehene langjährige Kleintierpraxis in Stauffenberg im schönen Hessen. Und des Weiteren ist er als Kollege und Senior Technical Manager bei der Böhringer Ingelheim Vetmedica für die Bereiche Schmerz, Epilepsie und den Clinical Talk verantwortlich. Hallo lieber Carsten.
Hi Claudi, schön, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich, dass du da bist. Übrigens, Carsten, du bist heute zusammen mit mir in der 50. Folge.
Dann wollen wir mal sehen, dass wir das richtig gut zusammen schaukeln, denke ich.
Ich hoffe jetzt, du hast erst recht den richtigen Biss, wenn es um das Thema Zähne geht. Carsten, welchen Stellenwert hat die Zahngesundheit in den letzten 10 Jahren in der Tiergesundheit erlangen können? Wie schätzt du das ein?
Das ist wie bei vielen Fragen des Lebens, es kommt auf den Standpunkt an. Mhm. Wenn ich mal den Standpunkt des Tierarztes oder der Tierärztin sehe oder der gesamten tierärztlichen Praxis, hat dieser Stellenwert sich deutlich gesteigert, weil in diesem Bereich sehr viele Fortbildungen gelaufen sind, sind viele Erkenntnisse gekommen und die Qualität der tierärztlichen Zahnbehandlung ist eine andere wie noch vor 10 Jahren. Meine Praxis besteht schon seit 30 Jahren, bin also schon ein Oldie und ich kann natürlich sagen, Tiere mit schlechten Zähnen hat es natürlich immer schon gegeben, nur man geht heute anders damit um.
Carsten, Oldie but Goldie, ne, würde ich mal sagen. Okay, nein, also ich denke, da kann man wirklich sagen, es hat sich viel getan und es ist wirklich sehr weit in den Fokus gerückt. Wir gehen gleich noch auf einige andere Themen ein, warum das so ist und gehen wir mal weiter. Wir alle wissen, das gilt ja nun mal auch für uns Zweibeiner oder unser Zweibeiner-Lächeln, regelmäßige Zahnhygiene, also putzen, reinigen, Zahnarztbesuche und so weiter, erhalten diesen natürlichen Schmuck. Wie sieht deine Expertise zum Thema Zahnreinigung bei Hund und Katze aus? Empfiehlst du diese nur, wenn es eine Indikation gibt, also wenn du was Auffälliges siehst, oder auch regelmäßig daheim und oder in der Praxis in der Klinik?
Ja, also hier heißt es ja, der Prophet im eigenen Land, der zählt nichts. Natürlich empfehlen wir das schon im Welpenaufklärungsgespräch neben Entwurmungen, orthopädischen Untersuchungen, was man auch alles tun sollte, damit der Kleine aufwächst. Gehen wir auf die Milchzahnproblematik der persistierenden Milchzähne ein. Später, auch in dem Aufklärungsgespräch bei der Impfung, empfehlen wir auf jeden Fall immer die Zahnreinigung. Aus unserer Erfahrung ist es so, dass also tatsächlich die Leute, die es schaffen zu putzen, und man muss sie dann halt daran führen, also unser Tipp ist eigentlich immer dieser Fingerling, diese Fingerzahnbürste erstmal spielerisch versuchen, bevor man dann mit Zahnpasta arbeitet. Diese Gebisse sind wirklich für lange Zeit sehr gut und weniger behandlungswürdig als andere. Man kann das natürlich so ein bisschen mit verschiedenen Kauartikeln auch noch strecken, die haben aber bei weitem nicht den Effekt. Und manche Tierhalterinnen machen es, manche eben auch nicht. Was aber einen nicht frustrieren sollte, man sollte das trotzdem immer wieder im Gespräch sagen, weil es bringt wirklich eine ganze Menge und erspart die ein oder andere auch letztendlich kostenspielige Behandlung.
Also frühzeitige Aufklärung wirklich schon im Welpen- oder auch Kittenalter, das langsame Trainieren, Heranführen mit dem Fingerhut. Ich habe früher auch immer ganz gerne ein Stück Leinen einfach nur über den Finger gezogen, das ging irgendwie auch ganz gut. Carsten, da fällt mir ganz kurz mal außerhalb des Buches auf, würdest du das bei Katzen auch empfehlen, also die Zahnreinigung mit dem Fingerhut oder wie würdest du das da sehen?
Da ist es natürlich, kommt auf die Finger an, würde ich sagen. Also man kann es auch bei Katzen, da ist es natürlich die Gewöhnungssache deutlich schwieriger und der Erfolg wird wahrscheinlich nicht so hoch sein. Aber da haben wir tatsächlich, gibt es Fachartikel, also kleine entsprechende Zahnbürstchen, mit denen man das versuchen kann. Man sollte es auf jeden Fall versuchen. Ob es klappt, klar, die Katze ist da deutlich eigenständiger.
Da gebe ich dir recht. Ist halt eben kein kleiner Hund. Jedes Mal wieder neu zu betonen.
Und auch bei der Katze auch Thematik Kauartikel. Wir hatten also lustige Röllchen. Ich fand die ganz toll. Die Katzen auch. Aber sie haben meist mit den Pfoten gespielt und sie unter das Sofa gekickt. Auch nicht da, wo es hingehört.
Also spielerische Zahnhygiene ist ja irgendwie auch ganz nett. Ja. Carsten, aus dem Humanbereich und auch in der Tiermedizin ist ja bekannt, dass zum Beispiel Zahnstein ein höheres Risiko für krankhafte Veränderungen an den Organen im Körper darstellen kann. Kannst du das kurz etwas genauer erläutern?
Ja, also das ist ein ganz wichtiges Thema, weil gerade Hunde haben meistens Erkrankungen im Zahnhaltebereich, also eine Parodontitis, also das Zahnfleisch entzündet sich und da sind auch tatsächlich erhebliche pathogene bakterielle Besiedlungen da. Eine Antibiose würde hier auch überhaupt nichts helfen, wird auch nicht empfohlen von den entsprechenden Fachgruppen, sondern hier muss das Übel im wahrsten Sinne an der Wurzel beseitigt werden. Belässt man es, wird der Körper täglich mit entsprechenden Keimmengen belastet. Und in der Humanmedizin gibt es valide Studien, dass also Schäden an Herz, Niere, Leber, also an inneren Organen auftreten. Aufgrund, dass diese Studien nicht so homogen sind, ist das in der Tiermedizin die Datenlage, sagen wir mal, noch nicht ganz klar. Aber es kristallisiert sich jetzt auch von der Studienlage immer mehr heraus, dass wir gerade, wenn die Patienten in das zweite Lebensdrittel kommen, wenn man da nicht reagiert, dass die gesamte Lebenserwartung deutlich kürzer wird. Also es sollte ein Argument sein, auch den Tierhalter dazu zu bewegen, bei schlimmen Gebissen, dass man hier wirklich rangeht und diese typische Argumentation, er frisst doch noch oder ich habe Angst vor der Narkose. Das sind also eigentlich keine richtigen Argumente, wenn man das betrachtet.
Danke, das ist wertvoll, weil das ist ja gerade für die TFA auch in der Beratung dann ein guter Punkt, weil wir haben ja doch immer mal wieder beratungsresistente Rehe, ich sage das jetzt mal ganz charmant, Tierhalterinnen und Tierhalter, die einfach dieses Problem nicht erkennen können.
Absolut, ja. Das ist, glaube ich, das häufigste Problem, mit dem wir in der Praxis zu tun haben. Aber da bitte immer mutig sein, immer ein Lächeln auflegen und steter Tropfen hüllt den Stein. Das ist so meine Erfahrung.
Oder die Brücke auch auf den Menschen einfach beziehen, dass man sagt, wenn Sie Zahnschmerzen haben, wird es auch mit der Essensaufnahme, mit dem Kauen und mit dem ganzen Allgemeinbefinden ja auch sehr schlecht. Und das kann ich eins zu eins ja auf das Tier auch übertragen. Ne?
Richtig. Und wenn das Kauverhalten sich ändert, also das bei Katzen ganz typisch, da ist es meistens nicht an der Zahnfleischentzündung, aber wir kommen auf diese Sache zurück, sondern wenn dann Löcher in den Zahnhälsen sind, aber das besprechen wir gleich noch, die spucken dann einfach das Futter wieder aus oder kauen speziell auf einer Seite oder die Hunde fangen auf einmal an zu schlingen, die vorher gekaut haben. Das machen die, weil die Schmerzen haben und nicht aus Spaß. Also das heißt, das sind die Anzeichen, die können ja nicht sagen, aua, es tut weh. Ne? Wir wären schon lange beim Zahnarzt mit solchen Befunden.
Richtig, und es geht ja auch um das Tierwohl. Carsten, jetzt haben wir über die mangelnde Zahnhygiene und die gesundheitlichen Folgen kurz gesprochen. Gibt es von Natur aus gegebenenfalls auch Rassen bzw. deren Mischlungen, die ein angeborenes Zahnproblem aufweisen könnten, also schon von Natur aus damit behaftet sind?
Ja, also generell, was man sich am einfachsten merken kann, es sind tatsächlich die kleinen Rassen stärker betroffen als die großen und die Mini-Rassen sind noch stärker betroffen. Also von der Genetik her sind es die Mini-Schnauzer, also überall, wo die drin sind, die tatsächlich meistens schon im zweiten, dritten Lebensjahr erhebliche Parodontalerkrankungen aufweisen. Es sind die Rassen, die schon von Geburt an Zahnfehlstellungen haben. Da haben wir unsere bradyzephalen Hunderassen wie Mops, Bulldogge und Co. Also da haben wir verstärkte Probleme, weil auch einfach die Mechanik nicht stimmt innerhalb des Gebisses. Also das kann man wirklich sagen. Große Hunde, so ab Border Collie aufwärts mit einem normalen Gebiss, sind prozentual deutlich weniger betroffen von diesen Erkrankungen.
Also die Schnauzer, Carsten, ich werde
die Mini-Schnauzer, ich weiß, du hast einen, also
ja,
nicht
ja,
die großen.
Ich muss, glaube ich, gleich mal wieder bei Ihnen ganz kurz meinen Zahncheck machen. Okay, danke dir. Carsten, du hattest es eben schon ganz kurz einmal angeführt oder aufgezeigt. Haben Katzen mehr Zahnprobleme als unsere Hunde oder umgekehrt? Wie ist da deine Einschätzung?
Also vom Volumen her würde ich sagen, hält sich das die Waage, aber es sind ganz klar andere Probleme. Also beim Hund ist es mehr die Problematik, die haben eigentlich vom Zahn selber, der ist tadellos, aber das Zahnfleisch entzündet sich, geht zurück. Da gibt es mehrere Stufen. Und hier auch im Prinzip die erste Stufe ist die, man sieht das beim Reingucken, da ist so ein kleiner roter Saum im Bereich des Zahnfleisches. Ansonsten, man sieht jetzt keine großen Zahnsteinanlagerungen. Das ist die Phase, da ist es höchste Eisenbahn, dass man den dazu bewegt, dass man das ordentlich einer professionellen Zahnreinigung unterzieht. Weil alle Stadien, die weiter sind, wenn dann schon dickere Brocken da hängen, und und das Zahnfleisch hochgeht. Was man dann erst im Röntgenbild sieht, dass die knöcherne Ummantelung der Zahnwurzel auch zurückgeht und die kommt nicht wieder. Also was da weg ist, kommt nicht mehr. Also das ist ein wichtiger Aspekt auch in der Beratung. Bei der Katze haben wir diese Parodontalprobleme weniger. Es gibt auch Rassen, also du hast von Rassen gefragt, zum Beispiel bei der Maine Coon sehe ich das auch ab und zu mal, dass es mehr so ist wie beim Hund. Aber ansonsten haben die Katzen gerne Erkrankungen des Zahnhalses. Also es ist dieser Fall-Komplex, diese osteoklastischen Läsionen. Also das heißt, hier baut sich Zahnharzsubstanz ab. Die Ursache ist nicht so geklärt, gibt es alle möglichen Theorien zu. Fakt ist aber, dass dadurch, wenn die abgebaut wird, der Nerv dann frei wird und das sind erhebliche Zahnschmerzen. Und dann entzündet sich sekundär das Zahnfleisch noch darüber. Man merkt das häufig schon, wenn man, braucht gar kein scharfes Instrument sein, wenn man so ein bisschen mit einem Scaler oder man kann letztendlich sogar die Rückseite vom Bleistift nehmen, da dran kommt, dann fängt das Gebiss an, richtig zu klappern, der Katze. Dann ist es also wie so ein kleiner elektrischer Stromschlag. Dann ist vollkommen klar, was das ist. Und im Röntgen kann man das dann ganz hervorragend darstellen. Und das ist dann also die, würde ich sagen, häufigere Erkrankung, die die Katzen haben.
Beim Zuhören tut es mir schon weh. Ich denke, wir alle kennen dieses Gefühl, diesen kleinen elektrischen Stromschlag, den man dann bekommt. Ja. Carsten, wenn man dann doch mal eine Zahnsanierung bei Hund, Katze, Meerschweinchen und Co. machen muss oder wenn sie ansteht, was kann ich im Vorfeld als Tierhalter oder Tierhalterin und auch nach dem Eingriff im Bereich Schmerzprophylaxe diesen Patienten verabreichen bzw. den Haltern an die Hand geben?
Also hier hat sich auch tatsächlich durch Studien und Erfahrungen, die auch Deutsche Gesellschaft für Tierzahnheilkunde, die DGT, das ist die größte Fachgruppe innerhalb der DVG, evaluiert hat, gezeigt, Antibiotika bringen in dem Bereich nichts. Das wird also sehr restriktiv genommen. Es wird empfohlen, tatsächlich auch erstmal manchmal überhaupt eine ordentliche Untersuchung machen zu können, dass man hier tatsächlich einen NSAID einsetzt. Die wirken sehr gut. Es gibt auch NSAIDs mit Zulassung sogar bei diesen Zahnproblemen. Also das heißt, man ist da ganz auf der sicheren Seite. Und die sollte man auch dann nach so einer professionellen Zahnreinigung für ungefähr 5 bis 7 Tage einsetzen. Wichtig ist, dass man den Patienten nochmal reinbestellt, schaut, ist alles in Ordnung, regeneriert sich das Gewebe, wenn man gerade Extraktionsstellen hatte. Das ist eigentlich eine sehr wirksame und sehr gute Sache. In der Regel braucht man hier keine stärkere Medikation vorzunehmen.
Nochmal zur Erklärung, also NSAIDs sind nicht steroidale Antiphlogistika, das sind Schmerzmittel, die dann eben halt vom Tierarzt, von der Tierärztin verabreicht werden oder verschrieben werden, je nachdem, und die halt eben dann da auch sehr gut wirksam sind. Nur das für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben, nochmal zur Erklärung. Carsten, was sind in deinen Augen absolute No-Gos in der Tiermedizin, wenn es um das Thema Zahngesundheit und so weiter geht?
Ja, also das ist, ich nenne das mal im Überbegriff Kronenkosmetik. Wird tatsächlich gerne angeboten von Hundefriseuren. Der Salon Uschi macht das für 20 Euro und da werden im Prinzip nur die sichtbaren Belege abgekratzt. Das ist gar nichts, das kann man auch lassen. Was tatsächlich wichtig ist, dass man den Tierhalter aufklärt über den gesamten Umfang dieser Erkrankung, wie wir es auch eingangs besprochen haben. Dass man ihm auch die Angst nimmt vor einer Sedierung. Die ist aber unbedingt wichtig, weil nur mit der Sedierung kann man erstmal alle Seiten des Zahnes betrachten. Ansonsten kann man ja immer nur die Seite, die bukal, also nach außen liegt, anschauen. Und nur so einen schnellen Blick erhaschen höchstens auf das andere. Und oft sitzt das dann an den letzten Molaren, das Problem. Und das sieht man schon mal überhaupt nicht. Das nächste ist, es wird auch empfohlen, dass man bei diesen Fällen, die etwas stärker sind, tatsächlich ein Röntgenstaging macht. Das heißt, es werden alle zahntragenden Kieferabschnitte geröntgt, weil manchmal sieht man erst die Bescherung unter dem Eisberg, also die da ist. Also es ist so eine Metapher, wo man sich das vorstellen kann. Und dann wird die Behandlung durchgeführt und zwar auch in der Tiefe der Zahnfleischtaschen. Und hier muss man dann auch wirklich gekonnt mit einem Scaler und ähnlichen Instrumenten arbeiten, um das wegzubekommen. Und das kann man durch einfaches Abkratzen unter Sicht natürlich nicht machen. Das bringt nichts in puncto Schmerztherapie. Also das Tier wird sich weiterhin quälen, weil eigentlich das Problem eben tiefer sitzt.
Also wirklich fachliche Untersuchung oder durch Fachpersonal, sagen wir es jetzt einfach mal so, also durch uns Tierärztinnen und Tierärzte ein Röntgenbild. Dann eben halt kann ich auch alle Strukturen beurteilen. Die Molaren nochmal zur Erklärung, das sind die Backenzähne, dass man da so ein bisschen hinten auch schauen kann. Das Das kann man sonst, wenn das Tier auch nicht sediert oder, ich sag mal, ruhig gestellt ist, häufig gar nicht beurteilen. Ich glaube, da gibst du mir recht. Das ist ein riesiger Kampf zum Teil, vor allem bei Katzen. Demnach ist das wirklich ein sehr wertvoller Tipp von dir. Und wie gesagt, das mit dem, wie hattest du das eben genannt, Kronenkosmetik?
Kronenkosmetik, genau.
Ja, das ist ein netter Begriff. Ich denke, den hat ja auch jeder jetzt verstanden. Also wie gesagt, nicht übertünchen, sage ich jetzt mal ganz einfach, sondern wirklich die Ursache finden und beheben. Ne? Mhm,
absolut. Du hast das gut zusammengefasst.
Oder? Finde ich auch. Ne? Ich bringe das ja immer gerne so ein bisschen auf den Punkt. So, ja. Lieber Carsten, meine letzte Frage bezieht sich auf die Tierhalterberatung. Auch hier haben wir jetzt eben schon so ein bisschen was an die Hand gegeben. Und vor allem auf beratungsresistente, also charakterfeste Besitzerinnen und Besitzer zu diesem Thema. Welche Argumente, Punkte führst du hier als Hilfe, Unterstützung für die TFA an? In ganz kurzer Form. Erstens, zweitens, drittens.
Also erstens sich des Themas annehmen, also tatsächlich an den Tierhaltern und Tierhalterinnen dranbleiben. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, Notiz machen beim zweiten. Und ich glaube, der Vergleich zu dem, wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie diese Problematik hätten, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Zweiter Punkt ist, dass man natürlich auch dem Tier neben Lebensqualität auch eine gewisse Lebenserwartung nimmt. Und der dritte Punkt ist tatsächlich, dass man sagen kann, meine Praxis ist darauf eingestellt, solche Fälle zu behandeln. Und vielleicht hat man ja eine Tierhalterin oder einen Tierhalter, die hochzufrieden sind und das vielleicht mal auf Facebook äußern. Und man kann mit solchen Testimonials auch vielleicht andere überzeugen.
Dafür haben wir ja diese Kanäle und man kann ja auch mal über positive Dinge dann berichten. Ich bin da eben ganz bei dir. Richtig. Lieber Carsten, ich danke dir für deine scheinbar unerschöpfliche Expertise und ich könnte das noch stundenlang mit dir machen, aber es ist ja zeitlich begrenzt.
Dann lass uns einen Teil 2 machen.
Ich gucke mal, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer dafür offen sind, aber ich denke schon. Ich danke dir ganz herzlich, ja?
Absolut, Claudi. Bis dann mal wieder vielleicht.
Sehr gerne. Damit sind wir auch bei dieser Folge mal wieder am Ende angelangt und ich hoffe, dass viele wertvolle Tipps für die Tierhalterberatung dabei waren und somit so manches Beratungsgespräch dich euch nicht auf Granit beißen lässt. Und gerade im Rahmen dieser 50. Folge nochmal ein riesiges Dankeschön an euch für eure Treue und Interesse an diesem Podcast. Und wenn er euch weiterhin gefällt, und das hoffe ich, dann empfiehlt und teilt ihn gerne mit den Kolleginnen und Kollegen. In der nächsten Folge geht es um das Thema Parasiten. Der Urlaub ist vorbei und nicht selten hat man neben Muscheln und Co. noch andere Urlaubserinnerungen im Gepäck bzw. im Vierbeiner. Aber mehr dazu in der Oktoberausgabe. Und ich möchte euch auch erneut einladen, am 1. Oktober wieder zu Gast bei unserem nächsten TFA-Total-Webinar zu sein. Wie immer kostenlos und exklusiv nur für euch TFA. Dann geht es unter anderem um das wichtige Thema Wildtiere. Denn bald werden unsere stacheligen Gefährten wie die Igel wieder vermehrt bei euch in den Praxen vorstellig werden. Meldet euch an und freut euch auf einen spannenden Abend. Alles Weitere auf den gewohnten Kanälen. Bis dahin bleibt bitte gesund und ich freue mich auf dich, auf euch in der nächsten Folge. Alles Liebe, deine, eure Claudia Schöning.
Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.